Ja, meine Krise, das sieht natürlich ganz stark aus da, dieses Haus, was zusammengestürzt ist. Und die Frage, die ich heute stellen möchte, wenn mein Lebenshaus zusammenstürzt, meine ganzen Vorstellungen, wenn ich auf einmal schwer krank bin, Krebs bekomme oder keine Kinder kriegen kann oder keinen Mann finde oder mein Mann schon so früh stirbt, oder, kann ich glauben, jetzt muss ich mal erst anmachen, so, kann ich glauben, dass es Gottes Chance ist, mir etwas Besseres zu geben. Ich habe das mal sehr praktisch erlebt. Ich war hochschwanger mit dem vierten Kind. Wir wohnten in einem Reihenhaus zur Miete und abends, warum auch immer, mache ich nochmal den Briefkasten auf und da war ein unfrankierter Brief drin und unsere Vermieterin schrieb uns, heute ist der letzte Tag, dass ich kündigen kann und ich kündige ihn für in 3 Monaten auf Eigenbedarf. Und ich habe das in meiner Hand gehabt und habe gesagt, Jesus, ich werde mich nicht einen Tag darüber ärgern. Ich segne diese Frau. Ich finde es traurig, dass sie nicht den Mut hatte, zu mir zu kommen, mich anzurufen, mir das selber zu sagen, dass man vielleicht auch darüber reden könnte. Ist das wirklich knallhart in 3 Monaten? Sie weiß doch, ich bin hochschwanger, ich entbinde demnächst. Aber ich werde mich nicht darüber ärgern und ich glaube, dass du etwas Besseres für mich hast. Und es ist dann wirklich so gekommen, dass wir zwar nicht innerhalb von 3 Monaten ausziehen konnten, aber innerhalb von einem halben Jahr. Und wir haben ein Haus gefunden, was wir gekauft haben, was wir aber gar nicht im Plan hatten. Wir wollten gar kein Haus kaufen, aber es hat sich dann so gefügt, dass wir wirklich etwas Besseres gefunden hatten. Als wir dieser Frau dann sagen, okay, wir werden ausziehen, aber können wir noch 3 Monate länger drin bleiben, da sagt sie, wie, was, Sie ziehen schon aus? Ja, ich sage, wie meinen Sie das denn? Ja, sagt sie, ich habe gehört, eine Familie mit 4 Kindern, die kriegt man nicht raus. Ich soll jetzt schon mal anfangen, ich will aber erst in 5 Jahren einziehen. Ja, ich sage, wenn Sie mit uns gesprochen hätten, hätte man da vielleicht drüber reden können. Für mich war das geschriebenes Gesetz. Sie haben gesagt, auf Eigenbedarf klagen Sie. Von daher ist das doch eindeutig. Und Sie haben gesagt, für in 3 Monaten, da habe ich das erstmal so genommen. Wir haben 5 Jahre bei Ihnen gelebt, bei Ihnen gewohnt, hätten Sie nicht mit uns reden können. Ja, sagt sie, jetzt bin ich ganz geschockt, ich will gar nicht umziehen. Jetzt muss ich aus meinem Haus raus, in ihr Haus und hatte ich gar nicht vor. Und das war für mich wirklich so ein Knackpunkt, wo ich gesagt habe, dieses Bild stimmt und es soll immer für mich stimmen. Es soll immer für mich stimmen, dass ich sage, in jeder Krise möchte ich Gott vertrauen, dass er etwas Größeres, etwas Besseres mit mir vorhat. Ich habe den ganzen Tag in folgende Einheiten geteilt. Das erste wird sein, Gott zieht uns in Krisen zu sich. Das zweite, Gott hilft uns in Krisen zu uns selbst zu finden und damit auch zu dem anderen. Heute Nachmittag wird es dann darum gehen, Gott gibt uns das Werkzeug des Dankens in Krisen. Gott prüft uns in Krisen und lehrt uns, seine Gebote ernst zu nehmen. Und zum Schluss, Gott gibt uns das Werkzeug des Vergebens in Krisen. Ich habe darüber ein Buch geschrieben, das heißt auch Meine Krise, Gottes Chance. Also wer sagt, ich will jetzt nicht alles mitschreiben, da werdet ihr das meiste finden. Das erste, Gott zieht uns in Krisen zu sich. Ich war 27 Jahre alt, gerade mit dem Medizinstudium fertig, hatte sogar eine Hautarztstelle bekommen, was nicht so einfach war damals, die Ausbildung zur Hautärztin. Ich hatte 52 Kliniken angeschrieben, an 2 durfte ich mich vorstellen, eine habe ich dann bekommen. Also es war die Zeit, wo es Ärzte nicht Mangel war, sondern Überschuss gab. Von daher war ich super dankbar, dass ich jetzt die Ausbildung machen konnte. Wir waren 2 Jahre verheiratet, also eigentlich alles so gut. Und auf einmal bekam ich eine Herzmuskelentzündung. Mein Herz stolperte, ich hatte 3 Monate vorher eine Grippe gehabt, habe die nicht ernst genommen, bin trotzdem arbeiten gegangen. Und ich merkte, ich wurde immer schwacher und schwächer und habe dann Rhythmusstörungen gehabt. Mein Herz stolperte immer, sagte zu meinem Mann, irgendwas stimmt mit mir nicht. Und er sagte, ach, du machst nur zu wenig Sport, treib mal ein bisschen mehr Sport, dann wird das schon klappen. Und ich sagte, Thomas, aber wenn ich mehr Sport mache, wird es schlimmer. Es gibt Herzrhythmusstörungen, wenn die unter Belastung weniger werden, dann sind sie nicht gefährlich. Wenn sie aber unter Belastung mehr werden, sind sie gefährlich, weil dann kann es einen plötzlichen Herztod geben. Naja, Ärzte sind wie alle Menschen, sie verdrängen, wollen nicht krank sein, wollen nichts haben. Und per Zufall ist es dann aber rausgekommen, dass man die Durchblutung meiner Füße gemessen hat und dann das EKG mitschrieb und dann sagte die Ärztin, die das sich anguckte, Ihr EKG gefällt mir aber gar nicht. Gehen Sie mal zu den Internisten rüber. Ich arbeitete in der Klinik und ich habe dann gesagt, nee, ich kann doch jetzt nicht rübergehen, ich habe heute Abend Nachtdienst. Und dann hat sie gesagt, naja, wenn es daran geht, den übernehme ich für Sie. Ja, ich sage, scherzen muss man damit auch nicht. Ja, dann bin ich rübergegangen und dann haben die mich sofort auf Intensivstation gelegt und haben gesagt, es ist eine ganz schwere Herzmuskelentzündung, Sie können nicht mehr arbeiten. Und dann lag ich auf der Intensivstation angeschlossen an ganz vielen Geräten. Und dann dachte ich, was wird jetzt aus mir? 27 Jahre alt, massivste Herzrhythmusstörung, wird mein Herz je wieder das schaffen? Werde ich jemals Kinder kriegen können? Werde ich jemals wieder als Ärztin arbeiten? Und ich fiel in ein absolutes Loch und ich dachte, ich bin jetzt ein Nichts. Die Gesellschaft hat keinen Wert mehr für mich. Was wird aus unserer Ehe? Mein Mann hatte damals gesagt, möchtest du Kinder bekommen oder bist du nur eine begeisterte Medizinstudentin? Wenn du jetzt gesagt hättest, du willst Oberärztin, Chefärztin werden, Kinder kommen für dich nicht in Frage, dann werde ich mit dir gar keine Beziehung eingehen, weil ich möchte nicht nur Ehe, ich möchte auch Familie. Und ich lag dann da und dachte, was ist jetzt, wenn wir keine Kinder kriegen? Wir sind doch so jung. Wird er mich verlassen? Wird er sagen, ja, aber wir hatten doch ausgemacht, dass wir Kinder bekommen. Was wird aus uns? Und in so Situationen fragt man natürlich auch noch ganz intensiv nach Gott. Gott, warum ich und warum jetzt? Und ich bin in einem evangelischen Elternhaus groß geworden. Wir waren jeden Sonntag im Gottesdienst. Und trotzdem würde ich sagen, man kann jeden Sonntag im Gottesdienst sein und Jesus nicht kennen. Man kann ihn nicht kennen. Vielleicht sitzen unter uns auch ja auch einige, die sagen, ich bin eigentlich auch christlich erzogen, ich kenne die Gebote, ich halte sie auch. Aber Jesus, von was redest du? Den kenne ich nicht. Ich erlebe nicht, dass meine Gebete beantwortet werden. Ich frage ihn auch nicht in besonderen Lebenssituationen. Ich weiß gar nicht, wie man das macht, Gottes Stimme hören. Obwohl Gott in seinem Wort sagt, meine Schafe hören meine Stimme. Ich hatte ihn bis dahin nicht kennengelernt. Und habe dann da gelegen und habe nur gesagt, also Gott, ich kenne dich eigentlich gar nicht. Ich bete zwar jeden Sonntag Vater unser, aber du bist kein Vater für mich. Ich könnte sagen, du großer, unbekannter Kleiderschrank, aber Vater, das ist sowas Intimes, die Beziehung habe ich nicht. Und dann habe ich immer gedacht, okay, mein Vater, der glaubt. Mein Vater ist auch Arzt gewesen, ist praktischer Arzt gewesen bei uns in der Kleinstadt und er war in russischer Gefangenschaft 4 Jahre. Und er hat immer gesagt, ohne die Beziehung zu Jesus hätte ich das nicht überlebt. Ich sage, also mein Vater weiß, dass es dich gibt und er glaubt an dich. Ich halte meinen Vater für intelligent. Warum ich nicht? Warum kann ich das nicht glauben? Ich möchte es so gerne glauben, aber ich kann es nicht glauben. Aber ich habe mich auf die Suche gemacht. Ich habe gesagt, ich möchte nicht mehr, dass meine Gebete nur an die Decke kleben bleiben. Kannst du dich nicht mir offenbaren? Du weißt doch, wo ich bin. Kannst du dich mir zeigen? Also eine Krise, eine tiefe Sinnkrise kann eine Chance sein, dass wir uns auf den Weg machen, Gott wirklich kennenzulernen. Das kann auch jetzt hier unter uns eine Frage sein. Kennst du Jesus wirklich? Kennst du Gott Vater wirklich? Hast du dich schon auf die Suche gemacht? Mancher sagt auch vielleicht zum Beispiel, das hat mich so beeindruckt, an der Joni Erickson, die mit knapp 20 ja, in den See gesprungen ist und dann querschnittsgelähmt war. Sie war zu der Zeit befreundet mit einem jungen Mann und der wird dann zitiert, als sie nicht gesund wird und er immer für sie betet, dass sie gesund wird. Mein Glaube ist noch nie richtig geprüft worden. Ich habe immer geglaubt, es geht alles gut und Gott kümmert sich drum, Gott behütet uns, Gott beschützt uns. Und jetzt auf einmal passiert sowas, wo offensichtlich Gott seine Hand nicht drunter gehalten hat. Und auf einmal bin ich haltlos. Mein Glaube wurde nicht geprüft, ob er in Krisen standhält. Vielleicht zuerst mal eine Definition, was ist denn überhaupt eine Krise? Eine Krise ist eine allgemein schwierige, gefährliche Situation oder auch der Wendepunkt in einer Entwicklung. Also wir Mediziner sagen, wenn jemand zum Beispiel eine Lungenentzündung hat, liegt auf der Intensivstation, die Krise ist der Moment, wo sich entscheidet, wird der Mensch leben oder wird er sterben. Das ist die Krise. Das ist der Wendepunkt einer Entwicklung. Die Chinesen haben ein schönes Zeichen für Krise und das ist gleichzeitig Gefahr und Gelegenheit oder Gefahr und Chance. Und als ich angefangen habe, über Krisen nachzudenken, war ich mal bei 10, 14-jährigen Mädchen eingeladen und die wollten auch wissen, wie kann man denn heute noch als Frau leben, kann man einen Beruf haben, wie ist das mit Kindern und so weiter. Und ein Mädchen sagte, Frau Horn, das geht heute nicht mehr, ein Leben lang treu sein. Das geht nicht mehr. Vielleicht die Großeltern noch, aber wir können das heute nicht mehr. Ist doch stinklangweilig, immer nur mit einem Mann an der Seite, kann ich mir überhaupt nicht vorstellen. Oder andere sagten, ja, ein Kind kann ich mir vorstellen, aber heiraten kann ich mir gar nicht vorstellen. Also da kam so die ganze Macht dieses Zeitgeistes auf mich und ich wusste in dem Moment aber nicht so eine richtige Antwort. Aber es gibt Fragen, die haken sich so ein. Ich weiß nicht, ob ihr das auch kennt. Die lassen einen nicht mehr los. Und ich habe darüber nachgedacht, warum ist es so schwer, ein Leben lang treu zu sein? Und dann habe ich dieses Bild bekommen. Von einem Weg mit kleinen und großen Krisen. Und immer am Tiefpunkt einer Krise ist die Frage, fliehe ich, gehe ich weg? Oder sage ich, nein, ich habe doch versprochen, treu zu sein und ich gehe wieder weiter. Man kann dieses Bild anwenden auf alles. Sagen wir mal jetzt auf eine Ehe. Ja, mein Mann und ich gehen, dann kommt die erste Krise, wir verabreden uns in der Stadt und er kommt eine Viertelstunde zu spät. Schon sitze ich in meinem Loch, ja, und sage, oh, ich bin wohl wieder nichts wert, ja, du kommst wieder eine Viertelstunde zu spät und was machst du mit mir? Und ich kann das Eis gar nicht mehr genießen, was wir zusammen essen wollen, weil ich so sauer bin. Ich sitze in der Krise. Ja, irgendwann denke ich, also ist ja lächerlich, ne, wegen einer Viertelstunde hier so eine Szene zu machen. Ich komme wieder raus, ich vergebe ihm, wir gehen weiter, kommt eine neue Krise. Jetzt zum Beispiel diese Herzmuskelentzündung, ganz tiefe Krise. Und am Tiefpunkt, und mein Mann hat gesagt, ja, Ute, das ist wirklich wahr. Ich habe zwischendrin auch gedacht, das schaffe ich nicht, ein Leben lang mit einer kranken Frau, die ich immer nur im Rollstuhl von einem Aussichtspunkt zum nächsten tragen muss und fahren muss. Dass wir keine Kinder kriegen können, keine Doppelarztpraxis, das schaffe ich nicht. Ich hatte immer wieder Fluchtgedanken. Aber ich bin dann immer wieder zurückgekommen, habe gesagt, aber ich habe doch vor Gott und Menschen versprochen, ja, in guten und in bösen Zeiten. Jetzt kommen die bösen Zeiten so schnell. Aber ich sage ja und wir gehen rauf und wir gehen weiter. Und es kommen aber weitere Krisen. Und ich bin so dankbar, dass ich jetzt heute nach 39 Jahren sagen kann, manchmal, Thomas, wir gehen wieder durch eine Krise. Im letzten Jahr sind wir durch eine ganz, ganz schwere Krise gegangen, wo einer unserer Söhne schwer krank war, über 3,5 Monate in der Klinik lag, um sein Leben gekämpft hat, künstlich ernährt werden musste, 30 Bluttransfusionen gekriegt hat. Wir waren Tag und Nacht bei ihm. Er ist immer noch nicht gesund. Das Ganze geht schon seit April. Eine ganz schwere Krise, auch eine ganz schwere Ehekrise. Ja, wir haben natürlich wenig Zeit miteinander. Wir haben vielleicht auch unterschiedliche Ansichten, wie man da beten kann, wie man damit umgehen muss. Eine schwierige Krise. Aber wir wissen, wir haben doch schon so viele Krisen überstanden, auch diese Krise werden wir wieder überstehen. Weil das Überwinden einer Krise bewirkt oft einen neuen Tiefgang in der Beziehung und eine Gewissheit, dass wir auch andere Schwierigkeiten gemeinsam tragen können. Ja, eine Liebe, die gar nicht geprüft wird, die ist schwierig. Mir hat mal ein Pfarrer gesagt, ein Paar, die waren 8 Monate zusammen, die wollten verheiratet werden, hat er gesagt, wie habt ihr eure erste Krise überwunden? Und dann haben die gesagt, Krise haben wir noch nicht, wir sind immer noch verliebt. Er sagte, dann werde ich euch noch nicht trauen. Ich muss wissen, ob ihr Krisen durchstehen könnt, ob ihr euch gegenseitig vergeben könnt, wie ihr euch annehmen könnt. Wenn ihr immer noch nur auf Wolke 7 seid, dann weiß ich nicht, ob das Bestand hat. Das hat mich mal sehr stutzig gemacht. Krisen im Leben. Auch schöne Dinge können Krisen auslösen. Die Geburt des ersten Kindes. Du denkst, jetzt bist du auf Wolke 7? Ja, aber keine Nacht wird mehr durchgeschlafen. Du bist körperlich am Ende. Das Kind brüllt, du weißt nicht warum. Du denkst, du bist eine schlechte Mutter. Ja, und schon bist du in der Krise. Vielleicht hast du auch keine Lust mehr, mit deinem Mann eins zu werden. Du siehst ihn gar nicht mehr. Du hast nur noch das Kind im Blick. Na, mein Mann hat nach jedem Kind gefragt. Sag mal, liebst du mich gar nicht mehr? Und ich habe gesagt, was? Ich soll dich nicht lieben, ich habe doch gerade wieder 9 Monate ein Baby für dich ausgetragen und jetzt stille ich das Kind und ich mache doch alles. Wie sagst du, du liebst mich nicht? Ja, sagte aber, deine Liebe kommt bei mir nicht mehr so an. Du hast mich gar nicht mehr im Blick. Ich möchte auch, wenn das Kind geboren ist, noch die Nummer 1 in deinem Leben sein. Überleg dir mal, ich wäre jetzt die Nummer 8. Ja? Wir müssen ihn immer wieder auf die Nummer 1 holen, weil mit den Kindern, da sind wir nur 20 Jahre vielleicht zusammen. Mit dem Ehepartner, aber wenn wir Glück haben, 50, 60, 70 Jahre. Und wenn wir das nicht schaffen, Ehepaar zu bleiben und Eltern zu werden, dann haben wir irgendwann ein Problem. Dann wissen wir nämlich gar nicht mehr, wie der andere an meiner Seite tickt und was der denkt, was den beschäftigt, wenn wir uns nur auf die Kinder fixieren. Auch als Paar, wenn wir uns nur auf die Kinder fixieren. Nein, wir müssen Ehepaar bleiben. Das ist eine ganz wichtige Sache. Sonst werden wir eine Krise kriegen. Spätestens, wenn die Kinder aus dem Haus gehen, dann ist da auf einmal eine totale Leere. Ja, und jetzt? Dieses Bild kannst du auf alles anwenden, auch auf eine Freundschaftsbeziehung oder auf deine Beziehung zu Gott. Auch da gibt es Krisen. Jetzt in dieser tiefen Krise mit unserem Sohn, natürlich frage ich ihn, warum? Warum hilfst du nicht? Du bist doch sein Vater. Du könntest ihn doch heilen. Du könntest Schnips machen und könntest ihn heilen. Warum muss er so tief durchgehen? Warum muss er auf 53 Kilo abmagern? Warum muss er laufend Infusionen kriegen? Warum, warum, warum? Ich habe eine Freundin, die hat jetzt Krebs bekommen, Brustkrebs. Und sagt so, mein erster Gedanke war, Gott, warum ich? Und kurz danach habe ich gedacht, ja, warum ich denn nicht? Was zeichnet mich denn aus, dass ich das Recht habe, nicht krank zu werden? In der Bibel steht, er lässt es regnen über Gut und Böse. Uns trifft es genauso, wir leben in dieser Welt. Haben wir ein Recht auf Gesundheit? Nein, das hätten wir gerne. Haben wir aber nicht. Auch wir als Ärzte haben kein Recht auf Gesundheit. Die Frage ist nur, wie gehen wir durch? Ich habe auf dem Weg hierher eine Kassette gehört und da hat jemand gesagt, uns werden viele Schmerzen treffen im Laufe des Lebens, aber ob es Leid wird, das ist unsere Entscheidung. Wie viel Macht wir dem Schmerz, dem Leid geben, das ist unsere Entscheidung. Und ich muss sagen, ich bin durch sehr, sehr viele Krankheiten gegangen, habe sehr viel Leid in meinem Leben durchleben müssen und war mal sehr beeindruckt, als ich hörte, dass eine Frau, die selber Krebs hatte, eine andere Frau traf in Israel, die Leukämie hatte und 4 kleine Kinder. Und dann sagt sie, wieso bist du so fröhlich? Du wirst doch demnächst an Leukämie sterben. Und dann guckte sie sie an und sagte, ich werde doch nicht an Leukämie sterben, wie kommst du denn auf die Idee? Ja, sagt sie, aber du bist doch voll mit Leukämie. Ja, sagt sie, aber die Macht werde ich keiner Krankheit geben über mein Leben. Mein Leben liegt alleine in Jesu Hand. Und wenn er sagt, komm nach Hause, die Zeit ist abgelaufen, dann werde ich gehen. Wenn er das durch Leukämie macht, ist das für mich okay. Aber ich gebe doch nicht einer Krankheit die Macht über mein Leben. Da habe ich gedacht, wow, so möchte ich auch leben. Ich möchte nichts und niemand die Macht über mein Leben geben. Weder eine Krankheit, noch ein Unfall, noch eine Situation, noch Schlafmangel, den ich vielleicht heute Nacht gehabt habe. Das ist auch was, was ich mir mal abgewöhnt habe. Ich meine, ich habe ja 7 Kinder großgezogen. Ich habe ganz oft nachts nicht schlafen können. Und dann ist das ja oft so, dass man sich ärgert nachts, ne? Wenn man nicht schlafen kann. Man ärgert sich, man läuft durch die Wohnung, man macht was, was ich, man schimpft und so. Da habe ich gesagt, ich werde mich keine einzige Sekunde ärgern, wenn ich nachts mal nicht schlafen kann. Ich werde sofort fragen, Jesus, möchtest du, dass ich für jemanden bete? Was möchtest du mir sagen? Gott redet nachts ganz oft. Ihr glaubt es nicht, wie oft Gott nachts zu uns redet, weil dann Stille ist, dann hat er uns ganz für sich alleine. Und wenn wir dann immer uns nur ärgern, dann verpassen wir diese wunderbaren Situationen, wo er zu uns reden kann. Probiert es mal aus, wenn ihr nachts nicht schlafen kann, dass ihr sagt, Jesus, für wen soll ich beten? Möchtest du mir was sagen? Hier bin ich. Ich bin offen. Ich werde mich nicht eine Sekunde ärgern darüber, dass ich nicht schlafen kann. Die Macht gebe ich dem fehlenden Schlaf nicht. Und ich habe oft morgens gebetet. Ich sage, Jesus, ich habe nicht gut geschlafen. Ich fühle mich ganz schlecht. Ich bin müde. Du weißt, was ich heute alles auf meinem Programm habe, dann bitte ich dich, dass du mir trotzdem die Kraft gibst. Weil du bist mein Herr und du hast es zugelassen, dass ich jetzt nicht gut geschlafen habe. Versteht ihr, was ich sagen will? Das ist eine wunderbare Sicht, wenn man Jesus so mit in den Alltag hineinnimmt und sagt, das ist das, was ich leben möchte. Niemand anders soll die Macht über mein Leben haben, keine Umstände, kein Nichts, sondern du alleine. Ein Mann im KZ hat mal gesagt, der Mensch lernt durch 3 Dinge. Erstens, er lernt durch Liebe. Es gibt Dinge, die kann ich im Leben durch nichts anderes lernen. Dieses Angenommensein, dieses du bist willkommen, du bist wertvoll, du musst gar nichts tun, ja, bei einem Kind zum Beispiel. Du kannst schreien, du kannst Hunger haben, ich kümmere mich um dich, du bist wertvoll. Kann ich nur durch Liebe lernen. Es gibt Dinge, die kann ich nur durch Arbeit lernen. Dieses wunderbare Gefühl, was geschafft zu haben, Disziplin, Ordnungsliebe. Es gibt ganz viel, das kann ich nur durch Arbeit lernen. Und es gibt aber leider auch Dinge, die kann ich nur im Leid lernen. Und das ist aber was, was wir halt nicht gerne hören. Aber ich glaube, Gott geht mit uns auch ganz oft durch Leid. Das, was wir im letzten Jahr durchgemacht haben, ist, dass unser Sohn immer wieder fragte: Mama, wenn Gott doch der Vater ist, der alles kann, warum tut er es nicht? Wie kann ich das verstehen, dass er mich liebt und mich so leiden lässt? Und dazu habe ich auch keine Antwort gehabt. Wenn Jesus sagt, er hat am Kreuz alle Krankheit getragen, dann möchte ich das doch für mich so nehmen und sage: Jesus, ich glaube dir, dass du alle Krankheit getragen hast, dass du auch diese Krankheit, dass du jetzt von mir wegnehmen kannst. Und wenn du es kannst, warum tust du es denn nicht? Das kann man nicht verstehen. Aber ich habe jetzt in Berlin mit einem Mann gesprochen, der auch Theologie studiert, der ist mein Patenkind. Und er hat gesagt: Weißt du, Ute, ich habe diesen Anspruch gar nicht, dass Gott mich jetzt heilen muss. Das, was er immer versprochen hat, ist, dass er bei mir ist, dass er durch alles mit durchgeht, dass er mein Leid kennt und mein Leid versteht. Das heißt nicht, dass ich nicht auch um Heilung bitte, aber ich fokussiere mich nicht so darauf, dass ich sage, nur Heilung ist der einzige Weg. Und das, was ich im Gespräch jetzt auch in den letzten Tagen nochmal gemerkt habe, ist, wenn wir uns nur auf Heilung fokussieren, dann verpassen wir vielleicht auch das, was Gott mit uns gehen möchte. Und wir haben in unserem Blick auch gar nicht, dass Krankheit auch zum Tode führen kann. Und mittlerweile bete ich auch oft: Jesus, wenn diese Krankheit zum Tode führt, dann lass mich das auch erkennen, was in dieser Krankheit ist. Ich habe zum Beispiel vor 6 Jahren einen Gehirntumor gehabt, musste operiert werden. Da habe ich auch gefragt: Jesus, ist das eine Krankheit, die zum Tode führt? Muss ich jetzt mein Leben aufräumen? Was hast du jetzt mit mir vor? Oder fokussiere ich mich nur auf Gebet, nur auf Heilung, stecke den Kopf in den Sand und sage, alles andere mache ich nicht. Und als Ärztin habe ich ganz oft gehört, wenn ich den Patienten gesagt habe, sie sind am Ende ihres Lebens angekommen, bitte ordnen Sie ihr Leben, machen Sie ein Testament, sprechen Sie mit Ihren Kindern, verabschieden Sie sich. Dann haben die gesagt, das können Sie nicht von mir verlangen. Ich sage, wie, das kann ich nicht verlangen? Dann sagte die, wenn Sie mir jetzt sagen, putzen Sie hier alle Fenster, würde ich sofort machen. Aber ich kann mich nicht mit meinem Tod auseinandersetzen. Kann ich nicht. Aber der Tod gehört zum Leben dazu. Und es ist wichtig, auch natürlich die Frage, wo will ich die Ewigkeit verbringen? Die Frage, die geklärt werden muss, wo will ich die Ewigkeit verbringen? Will ich sie bei Gott verbringen oder bin ich bereit, sie ohne Gott zu verbringen? Bei mir ist es so weitergegangen, als ich dann auf dieser Intensivstation lag, durfte ich Menschen kennenlernen, die mir von Gott erzählten, dass man ihn erleben kann, dass man zu ihm beten kann, dass man in der Bibel lesen kann. Die Bibel kann mit einem reden, kann einen ansprechen. Und ich habe dann über 2 Jahre mich immer wieder mit einer Frau getroffen, die mir geholfen hat, in der Bibel zu lesen, Gott ernst zu nehmen. Bin dann auf eine Tagung gefahren, wo es hieß, man muss Entscheidungen im Leben treffen. Du kannst ja auch nicht sagen, ich bin jetzt ein bisschen schwanger. Entweder du bist schwanger oder du bist nicht schwanger. Und deswegen ist es auch so, du musst dich irgendwann entscheiden, du bist ein ganzer Christ oder gar kein Christ. Also ein halber Christ auf 2 Beinen hinkt mal in der Welt, mal im Reich Gottes, ist ein ganzer Unsinn, haben die gesagt. Und die haben dann mit der Kreide einen weißen Strich gezeichnet auf dem Boden und haben gesagt, heute ist der Tag der Entscheidung. Entscheide dich entweder dafür, mit Gott zu leben oder ohne. Beides ist für mich in Ordnung, hier gibt es auch keinen Druck. Aber wenn du dich dafür entscheidest, dann such dir jetzt jemand, mit dem du diesen Schritt gehen kannst. Und was interessant daran war, ist, dass mein Mann und ich, wir waren beide auf diese Tagung gefahren, wobei mein Mann nur mitgefahren ist, um auf mich aufzupassen. Mein Mann war katholisch, ich war evangelisch und ich hatte dann irgendwann gesagt, ich möchte jetzt diesen Schritt gehen und dafür musste ich aber auf eine Tagung fahren. Und da hat er gesagt, nee, das geht nicht, du kannst auch kein rosarotes Kaninchen werden hinterher. Also wir sind verheiratet und du kannst nicht einfach in irgendeine Sekte gehen oder so. Für katholisch ist ja alles, was außerhalb der katholischen Kirche ist, Sekte. Ich fahr mit und ich passe auf dich auf. Und wenn da irgendwas nicht koscher ist, dann sage ich dir das und dann machst du das nicht. Aha, okay. Naja, also wir hörten uns beide diese ganzen Vorträge an und dann kam dieser Tag der Entscheidung und dann saßen wir beim Abendbrottisch. Dann guckt er mich an und sagt, na, wie sieht das aus mit deiner Entscheidung? Ja, ich sage, also eigentlich überzeugt mich das schon alles, aber vorher muss man so eine Beichte über sein Leben ablegen, was man alles falsch gemacht hat, wobei mir schon klar geworden ist im Laufe der Vorträge, was ich alles falsch gemacht habe. Ich weiß nicht, ob ich das kann vor so jemand anderen. Und dann grinste mein Mann und sagte, endlich bin ich als Katholik mal im Vorteil, das habe ich von klein auf gelernt, beichten. Er sagte, ich habe übrigens schon einen Termin. Ich sage, wieso denn du? Du wolltest dich doch gar nicht für Jesus entscheiden. Ja, sagt er, hat mich alles überzeugt, ich mache das. Da hat er mich nur rechts überholt. Unglaublich. Also wir durften dann am gleichen Tag unser Leben Jesus geben, haben dann diese Entscheidung getroffen und sind seitdem beide auf dem Weg, mal unterschiedlich schnell, mal unterschiedlich tief. Ist auch nicht so, wenn beide Christen sind, dass das alles auf Wolke 7 ist. Also auch das kann massive Probleme geben, aber wir haben diese Entscheidung nie bereut und wir sind sehr, sehr dankbar und glücklich, dass wir diesen Weg gemeinsam gehen dürfen. Also diese Krise der Herzmuskelentzündung muss ich im Nachhinein sagen, dass ich Gott unglaublich dankbar bin, dass er diese Krankheit in meinem Leben zugelassen hat, weil ich dadurch den Sinn des Lebens, nämlich ihn, finden durfte. Ich möchte noch, bevor wir gleich eine kleine Pause machen, möchte ich noch etwas sagen zu dem Psalm 23. Der Psalm, den fast alle Deutschen kennen, ob sie glauben oder nicht. Der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln. Ich weiß nicht, wer von euch den jetzt so voller Inbrunst sagen würde. Ja, mir wird nichts mangeln. Ich habe mich immer daran gestoßen, habe gesagt, ich will nur die Wahrheit sagen, Jesus. Ich bin ehrlich mit dir und ich bin auch ein rebellischer Typ. Wenn ich was nicht verstehe, dann mache ich das nicht. Na, ich sage, Jesus, ich kann das nicht sagen. Mir mangelt ganz viel. Mir mangelt die Gesundheit meines Sohnes. Mein zweiter Sohn ist auch noch krank geworden. Mir mangelt das und das und das und das und das. Ich hatte so eine Liste, was mir alles mangelt. Ich kann das einfach nicht sagen, dass mir nichts mangelt. Aber ich versuche immer so Bibelstellen, die ich nicht verstehe, zu kauen. Da werdet ihr nachher noch mehr von mitkriegen, wie ich die dann endlich verstehe und die dann auch in meinen Alltag integriere. Und diese Bibelstelle war dann so, dass ich eine Predigt hörte von einem Mann, der sagte, ja, er hat jetzt Krebs gehabt, hat eine Chemotherapie bekommen und saß in seinem Krankenzimmer, hat trotzdem die Gitarre rausgenommen und hat Gott Lobpreislieder gesungen in dieser Situation. Und er hätte den Eindruck gehabt, als Gott in seine Gedanken hinein sagt, du weißt nicht, was mir das bedeutet, dass du in der Situation mich lobst. Und dann hätte er darüber nachgedacht, was der Sinn seines Lebens ist. Und hat gesagt, der Sinn meines Lebens, der Sinn jedes Lebens ist, Jesus Christus kennenzulernen auf dieser Welt. Und als nächstes andere mit ins Boot zu holen, ihnen Jesus bekannt zu machen und Gott anzubeten. Das ist unsere einzige Aufgabe hier auf dieser Erde, die wir haben. Jesus Christus kennenlernen, ihn groß machen und ihn zu loben. Und dafür wird mir nichts mangeln, für diese Aufgabe, hat er gesagt. Und wenn ich für diese Aufgabe keine Gesundheit brauche, kann ich trotzdem sagen, mir mangelt nichts, um dich groß zu machen. Wenn ich da keinen Reichtum für brauche, wenn ich dafür keine Ehe brauche, keine Kinder brauche, kann ich ihn trotzdem groß machen. Und seitdem, der mir das so erklärt hat, kann ich sagen, ja, Jesus, ich sage es voll Überzeugung, du bist der gute Hirte, mir wird nichts mangeln, dass ich dieses erfüllen werde, dass ich dich auf dieser Erde groß machen werde. So, starker Tobak heute Morgen. Wir haben jetzt 10 Minuten eine kleine Kaffeepause und dann geht's weiter mit dem zweiten Teil. Thank you.